Heute möchte ich predigen über eine Predigt. Und zwar über die Predigt der Gerechtigkeit. Wer weiß, wer hat die Predigt der Gerechtigkeit gehalten? Miriam, du bist jetzt bitte leise. Die hat es mir vorhin schon rausgelockt. Wer ist Prediger der Gerechtigkeit? Wie bitte? Nein? Schlagt mal mit mir auf, 2. Petrus 2, Vers 5. Ich fange vielleicht ab 4 sogar an zu lesen. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, damit sie aufbewahrt werden für das Gericht, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Noah ist Prediger der Gerechtigkeit. Und darüber möchte ich mir heute Morgen mit euch zusammen ein paar Gedanken machen. Wie sah diese Predigt eigentlich aus? Wie hat er das gepredigt? Und bevor wir dazu kommen, sollten wir uns vielleicht kurz mal überlegen, was ist eigentlich eine Predigt der Gerechtigkeit? Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Ich habe es mal nachgeschlagen, weil irgendwie war es für mich fast so ein bisschen, ja, das Richtige zu tun, ne? Aber was ist wirklich Gerechtigkeit? Und der Duden hat im Prinzip gesagt, Gerechtigkeit ist, oder gerecht ist derjenige, der sich ans Gesetz hält. Ist klar, wer sich ans Gesetz hält, ist gerecht. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was heißt das, mir gefällt der Ausdruck nicht, aber im frommen oder religiösen Bereich, also wenn es ums Geistliche geht, dann ist derjenige gerecht, und ich glaube, davon redet die Bibel, wenn sie von Gerechtigkeit redet, gerecht ist derjenige, der das tut oder der sich im Prinzip an Gottes Gesetze hält, der sich daran hält, was Gott will. Denn die Gesetze zeigen nichts anderes als das, was Gottes Willen ist. Und damit, denke ich, hat Noah hier gepredigt, was Gottes Wille war. Er war jemand, der dem Menschen damals gezeigt hat, was ist eigentlich Gottes Wille. Das war seine Predigt der Gerechtigkeit. Er hat meines Erachtens, das war sein Ziel, den Menschen nochmal zu zeigen, und wir wissen, er hat in einer sehr boshaften Welt gelebt, ihnen zu zeigen, was will eigentlich Gott, wie ihr leben sollt. Das hat er ihnen vor Augen gemalt. Und jetzt will ich noch kurz zu 1. Petrus 3, Vers 20 kommen. Da wird nämlich, glaube ich, die Zeit beschrieben, wo er gepredigt hat. Also wenn er Prediger der Gerechtigkeit ist, dann umfasst das natürlich sein ganzes Leben. Aber ich glaube, am meisten hat er diese Predigt gehalten, als er die Arche hat bauen müssen. Da war die Welt nämlich auch noch voll. Danach war die Welt ziemlich leer. Und davor haben viele seine Predigt hören können. Und 1. Petrus 3, Vers 20, da lesen wir was über die Zeit. Es ist nämlich eine Zeit, wo es heißt, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, das ist 8 Seelen, eingingen und durch Wasser gerettet wurden. Also die Zeit, wo Noah die Arche gebaut hat, das war eine Zeit Gottes, wo Gott gesagt hat, hier bin ich langmütig. Hier gebe ich den Menschen nochmal eine Chance. Hier lasse ich Noah predigen. Hier sage ich ihnen, wie stelle ich mir eigentlich das Leben wirklich vor? Vielleicht tut der eine oder andere Buße. Es war nicht so, kommen wir später noch drauf. Und wir lesen hier was Noah in der Zeit gemacht hat. Wir wissen, er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Was hat er getan in der Zeit? Er hat eine Arche gebaut. Interessant, ne? Er hat nicht geredet. Er hat eine Arche gebaut. Und es lässt mich zu der Schlussfolgerung kommen, dass ich denke, seine Predigt, die war wahrscheinlich täglich und sie war vermutlich meistens nonverbal. Einfach durch das, was er gelebt hat, ist er ein Prediger der Gerechtigkeit geworden. Nicht dadurch, dass er sich irgendwo auf den Marktplatz gestellt hat und hat groß gepredigt, sondern dadurch, wie er gelebt hat, wie er seine Beziehung zu Gott gepflegt hat und wie er Gottes Auftrag umgesetzt hat. Und deswegen möchte ich heute mit der Predigt, ich möchte drei Sachen. Ihr kennt die Geschichte von Noah. Ich werde euch nichts Neues erzählen. Aber ich möchte einfach noch mal ein bisschen dazu ermuntern und erinnern, wie hat Noah gelebt? Ich möchte vielleicht euch ein bisschen den Druck wegnehmen. Wenn Gott sagt, predigt das Evangelium oder auch seien wir Nachahmer Noahs, seien wir Prediger der Gerechtigkeit, dann heißt es nicht, wir müssen zwingend immer auf dem Marktplatz stehen und dort laut erzählen. Ich möchte es nicht schlecht reden, im Gegenteil. Manche Leute sind von Gott dazu begabt und auch berufen, sich draußen auf den Marktplatz zu stellen oder in die Fußgängerzone und dort zu predigen. Ich kann es nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht meine Aufgabe, die ich von Gott gekriegt habe. Manchmal hat man so den Eindruck, das ist die einzige Predigt oder so sollten wir am besten alle sein. Ne? Aber ich glaube, wenn wir Noah anschauen, dann sehen wir, es gibt viel mehr Möglichkeiten, um Prediger der Gerechtigkeit zu sein. Und da möchte ich euch vielleicht auch ein bisschen den Druck wegnehmen oder das schlechte Gewissen, wenn wir merken, wir selber können das nicht. Wir können uns nicht draußen hinstellen oder jeden Kollegen anquatschen und ihm das Evangelium verbal erzählen. Weil ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir es auch unseren Kollegen, unseren Mitmenschen, das Evangelium oder die Predigt der Gerechtigkeit einfach durch unser Leben weitergeben können. Und gleichzeitig möchte ich euch aber auch die Verantwortung ins Gewissen rufen. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, den Menschen das Evangelium zu bringen. Und wir haben einen Auftrag, ihnen zu zeigen, was ist eigentlich Gottes Wille für dein Leben? Wie stellt sich Gott eigentlich Leben vor? Wie leben wir richtig? Was ist eigentlich Gottes Idee? Das ist eine Verantwortung, die wir als Kinder Gottes haben und die müssen wir in die Welt raustragen. Er sagte, wir sollen Lichter sein in der Welt. Und damit haben wir eine Verantwortung. Aber es muss nicht immer vielleicht als Marktschreier sein. Ich möchte mit euch zu Beginn den Text lesen aus 1. Mose 6, ab Vers 9. Erste Mose 6, Abvers 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voller Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und Gott sprach zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz, mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und so sollst du sie machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen, von oben her. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen, mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben, in dem ein Hauch des Lebens ist. Alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden. Aber mit dir will ich meinen Bund errichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch je zwei, von allen sollst du in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Männliche und weiblich sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und vom Vieh nach seiner Art, von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die gegessen wird, und sammle sie bei dir auf, dass sie dir und ihnen zur Nahrung sei. Und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich als gerecht vor mir befunden in diesem Geschlecht. Von allem reinen Vieh sollst du sieben und sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, zwei, ein Männchen und sein Weibchen. Und von den Vögeln des Himmels sieben und 7 männliche und weibliche, um Samen am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Denn in noch 7 Tagen, so lasse ich auf die Erde regnen 40 Tage und 40 Nächte und werde von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende vertilgen, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Das ist eine alte Geschichte, ne? Eine alte Begebenheit. Schon viele tausend Jahre her. Aber ich glaube, sie ist noch sehr aktuell für uns. Der Jesus sagt mal, dass er wiederkommen wird. Und er beschreibt die Zeit, in der er kommt. Matthäus 24 schlagen wir dazu kurz auf. Ab Vers 37. Denn wie die Tage Noahs waren, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Also wir sehen, wir erwarten den Herrn Jesus, kann jederzeit kommen. Und der Jesus sagt, wenn ich komme, ist es genauso wie bei Noah. Es ist im Prinzip das Gleiche. Die Menschen, sie heiraten, sie essen, sie trinken, sie kümmern sich um die Sachen des Lebens, des jetzigen Lebens. Aber die Realität der Ewigkeit, die haben sie im Prinzip vergessen. Die spielt für sie keine Rolle. Was wird man in der Ewigkeit sein? Das ist ihnen egal. Und genauso ist es, wenn der Herr Jesus auch wiederkommt. Und daraus sehe ich, das, was wir bei Noah lernen, das ist top aktuell. Das betrifft uns heute auch. Es wird uns heute betreffen, weil irgendwann kommt der Herr Jesus, vielleicht heute, vielleicht morgen, und es ist die gleiche Zeit. Und wir sehen, so wie es damals ein Prediger der Gerechtigkeit gebraucht hat, so braucht es sie heute auch. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen Gedanken machen, wie sah denn Noahs Predigt der Gerechtigkeit aus? Damit er das predigen konnte, gab es eine Basis, die er gebraucht hat. Eine Sache, und auch wenn wir Prediger der Gerechtigkeit sein wollen, müssen wir eine Grundvoraussetzung erfüllen. Die lesen wir in Hebräer 11. Hebräer 11, ab Vers 7 heißt es über Noah, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Der Satz fängt an durch Glauben. Alles, was Noah gemacht hat, dass er eine Arche gebaut hat, hat er durch Glauben gemacht. Er hat Gott geglaubt. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, wenn er ein Prediger der Gerechtigkeit werden sollte und war, dass er Gott bedingungslos geglaubt hat. Wer Gott nicht glaubt, und zwar bedingungslos, dass das, was er sagt, richtig ist, der kann auch nicht Gottes Willen predigen. Ich glaube, das müssen wir uns klar machen. Wir können nicht sagen, das, was in Gottes Wort steht, manches kann ich glauben und manches nicht. Aber wir wollen den Menschen zeigen, was Gottes Wille ist, wie er sich Leben vorstellt. Also wir müssen ihm bedingungslos glauben. Noah war so jemand. Und weil er Gott bedingungslos geglaubt hat, hat er auch das, was er vorgelebt hat, war authentisch und war richtig und haben die Leute ihm geglaubt. Wenn er Gott nicht geglaubt hätte, hätte er diese Predigt, glaube ich, nicht sauber predigen können. Ganz einfach. So, ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht, die mir wichtig geworden sind, wo wir, glaube ich, sehen können, dass Noah oder wie Noah diese Predigt der Gerechtigkeit gepredigt hat. Worin diese Predigt lag. Ich habe 7 Punkte gefunden. Es gibt, glaube ich, viel mehr. Ich freue mich, wenn er selber noch forscht. Der 7. Punkt ist mir heute Morgen im Auto wichtig geworden. Also ihr seht, man wird da immer mehr finden. Und ich stelle da keinen Anspruch an Vollständigkeit. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn wir die Geschichte vom Noah lesen, Noah bekommt einen Auftrag, aber Noah widerspricht Gott nicht. Er zweifelt nicht an dem, was Gott gesagt hat. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Welt ist voll. Die Leute haben hunderte von Jahren gelebt. Also ich denke, die waren eine relativ hohe Weltbevölkerung da. Die hatten lang genug Zeit, Kinder zu zeugen. Und es sind die Leute auch nicht so schnell gestorben. Die Welt war voll. Und Gott kommt und sagt, alles Lebendige muss sterben. Alles. Die Haustiere, die Nutztiere, die Menschen, die Kinder, alles. Und Gott hört das, Noah hört das, was Gott ihm sagt. Und Noah bekommt einen Auftrag und es heißt, bau eine Arche. Was ist denn eine Arche? Das hören wir ihn nicht sagen. Er kriegt den Auftrag, mit was er das bauen soll, wo er es bauen soll, einfach da, wo er ist. Ich weiß nicht, ob Noah ein Schiffsbauer war. Ich vermute mal irgendwie nicht. Und Noah, was sagt er? Er sagt nichts. Wir lesen nur, er tut. Ich habe den Eindruck, Noah hat überhaupt nicht gezweifelt. Von anderen Leuten lesen wir starkes Zweifeln. Da ist Jonah, der haut sogar ab. Da ist, ich glaube, Jeremia war das, oder? Der sagt, ich habe unreine Lippen. Da ist ein Mose, der sagt, ich kann nicht reden. Die kriegen alle Aufträge von Gott und sie zweifeln. Noah zweifelt nicht. Noah glaubt wirklich komplett das, was Gott ihm gesagt hat. Von vorne bis hinten. Und er tut es. Er sagt auch nicht, lass mich bitte nochmal einen Architekten dazu berufen, ob die Maße, die du mir für die Arche genannt hast, ob die passen. Nein, er baut, er tut. Er fängt auch nicht an rumzufalschen, ob er jetzt wirklich Gopherholz hernehmen muss oder ob er nicht lieber einen Fichtenstamm nehmen kann. Der ist nämlich viel einfacher zu sägen und vielleicht leichter zu beschaffen. Nein, er tut das, was er soll. Er tut exakt das, was Gott aufgetragen hat, ohne zu zweifeln. Und ich denke, da werden, als er gebaut hat, sind wahrscheinlich Leute gekommen und haben gefragt, was tust du denn da? Ich baue eine Arche. Ja, warum denn? Ja, weil Gott gesagt hat, es wird eine Flut kommen. Ich glaube, er wird nicht gesagt haben, ja, da hat Gott was gesagt, ich glaube es noch nicht so ganz, aber ich habe schon mal angefangen. Falls es doch kommt, dann bin ich wenigstens vorbereitet. Dann hätte er gezweifelt an Gottes Wort. Davon lesen wir nichts. Wir lesen nur, er tut's. Und ich glaube, er hat es auch zügig getan. Er hat nicht dran gezweifelt, was Gott tut. Er hat einfach, was Gott gesagt hat, er hat es einfach getan. Und es ist spannend. Wisst ihr, wann wir zum ersten Mal lesen, dass Noah redet? Ich hab so die Geschichte durchgelesen und habe gedacht, ja, Noah sagt ja gar nichts. Noah tut nur. Und dann habe ich weitergelesen und habe gedacht, irgendwann wird er doch wohl mal reden anfangen. Wisst ihr, wann das erste Mal redet? Es ist da, wo er Kanaan verflucht. Nachdem er den Abend zuvor gesoffen hat und im Suff nackig im Zelt lag. Und dann sein einer Sohn ihn umschaut und die anderen ihn bedecken. Und am nächsten Morgen wacht er auf und er verflucht Kanaan. Das erste Mal, wo er redet. Da hat er Sachen gemacht, die waren nicht im Willen Gottes. Danach fängt er an und muss leider Leute verfluchen. Fand ich bezeichnend. Davor hat er einen Auftrag Gottes, er redet nicht und er tut. Und er ist dadurch, glaube ich, ein Prediger der Gerechtigkeit. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das für unser Leben? Es gibt auch öfters mal so Situationen im Leben, wenn man eine Arbeit sucht, wenn man vielleicht einen Job angeboten kriegt, wenn es darum geht, die Karriereleiter geht es bergauf, soll ich die nächste Stufe machen, ja oder nein? Suche ich eine Frau, einen Ehepartner, wen soll ich denn wählen? Und wir fragen Gott, wir gehen ins Gebet und sagen, was ist dein Wille, Gott? Und wir kriegen eine Antwort. Oft kriegen wir eine Antwort von Gott. Er hat das Recht, auch uns mal keine Antwort zu geben. Aber oft kriegen wir eine Antwort. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn Gott sagt, ja, es passt, wenn du den oder jenen Job machst? Fangen wir dann an und gehen noch her und machen noch eine Probe, arbeiten. Also ich behaupte jetzt mal, wenn Gott dir sagt, dieses oder jenes sollst du tun, und es ist richtig, diese oder jene Frau zu nehmen, dann brauchen wir nicht anfangen, das nochmal zu überprüfen. Gott sieht doch die Zukunft von uns. Der sieht doch, was auf uns zukommt. Der sieht, wie ich mich verändere, wie sich vielleicht auch meine Frau verändert. Und er hat mir gesagt, es passt, wenn du diese Frau heiratest. Ich kann es ja selber gar nicht überblicken und eigentlich wirklich entscheiden. Dann brauche ich aber auch nicht anfangen und sagen, wenn Gott sagt, es passt, wenn du diesen Job machst oder ich will, dass du diese Ausbildung machst, da kann ich ihm vertrauen. Da brauche ich nicht anfangen zu zweifeln. Und ich habe mir mal so für mich als Merksatz aufgeschrieben, wer nach einer Antwort Gottes nicht Nägel mit Köpfen macht, der zweifelt eigentlich an dem, was Gott gesagt hat. Ich finde das selber oft herausfordernd, weil man will selber manche Sachen noch absichern. Aber wir können Gott wirklich vertrauen und glauben. Wir brauchen nicht an dem, wenn er uns eine Antwort gibt auf eine Frage, die wir ihm gestellt haben, dann können wir der glauben, dann braucht man da nicht zweifeln. Und Noah hat das vorgelebt und die Leute haben gemerkt, boah, der glaubt ja Gott. Der zweifelt da nicht dran. Es ist wirklich das Irrsinnigste, was du dir vorstellen kannst, was Gott ihm eigentlich da einen Auftrag gegeben hat. Und was er ihm gesagt hat, was kommt. Da sagen alle, du spinnst ja. Wer hat geglaubt? Was war das für ein Zeugnis, das er für Gott hier abgegeben hat? Und ich habe es schon ein paar Mal mit einfließen lassen. Er hat nicht nur nicht gezweifelt, sondern er hat es auch getan. Er war gehorsam. Noah hat den Auftrag, den er bekommen hat, gehorsam ausgeführt. Wir lesen das in 1. Mose 6, Vers 22. Da heißt, und Noah tat es nach allem, was Gott gesagt hat, tat er es. Wir lesen es in 1. Mose 7, Vers 5. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Wir lesen es dann nochmal in Kapitel 7, Vers 9. Wie Gott, also dass quasi die Tiere kommen, wie Gott es Noah geboten hatte und dass er sie aufnimmt. Und in Vers 16, und die hineingingen, waren männliche und weibliche von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Also Gott hatte Sachen geboten und Noah hat es im Prinzip, Gott hat es so geschenkt und Noah hat es auch so angenommen. Er hat alles getan, wie Gott es gesagt hatte. Er hat nicht irgendwie 4 Stockwerke in die Arche reingebaut. Er hat nicht noch ein drittes und ein viertes Fenster dazu gebaut. Gott hat gesagt, ein Fenster und es kam ein Fenster rein. Er hat genau die 3 Stockwerke gebaut. Er hat die Länge, die Breite, die Höhe, alles eingehalten. So, wie Gott es gesagt hat. Er hat sich auch nicht noch ein Beiboot gebaut, damit er vielleicht, wenn das Wasser wieder weg ist, schon mal ein bisschen rausfahren kann. Nein, er hat es genau so gemacht, wie Gott es gesagt hat. In allem. Nicht in 90%, in allem. Ich glaube, eine große Predigt für die Menschheit, für die böse Menschheit damals, er hat gezeigt, Gottes Wille ist, dass wir ihm ganz gehorchen. Was mir heute Morgen noch wichtig geworden ist, Noah kriegt ja den Auftrag. Und ich muss euch sagen, ich finde das einen brutalen Auftrag. Eine Arche zu bauen und zu wissen, die Arche rettet und der Rest der Menschheit, der Rest allen lebendigen Tieres wird sterben. Also das ist so das größte Massensterben, was die Erde, glaube ich, je gesehen hat. In der Offenbarung lesen wir oft, dass gleichzeitig mehr oder weniger ein Drittel der Erde stirbt oder ein Drittel des Wassers verseucht wird. Hier waren es 99,9%. Das ist, glaube ich, das größte Massensterben, was es gegeben hat. Und du erlebst es mit und du weißt, es kommt. Und du weißt, es ist ein Gericht Gottes. Das ist eine brutale Nachricht. Das ist schlimmer, als wenn du hörst, irgendwer hat Krebs oder lebt nur noch ein halbes Jahr. Hier hat es die ganze Menschheit betroffen, bis auf 8 Leute. Und von jedem Tier 2, männliches und weibliches. Und bei manchen waren es 7. Und was macht Noah? Steht er wie versteinert da und weiß nicht mehr, was er tun soll? Na, er wird aktiv. Er fängt an, die Axt zu schwingen, die Säge zu sägen, die Säge arbeiten zu lassen und die Arche zusammenzunageln und sie zu verpichen. Der wird richtig aktiv, der Mann. Der arbeitet an seiner Rettung. Der arbeitet an seiner Rettung. Er weiß, da kommt ein Gericht, aber er wird nicht einfach nur wie versteinert, sondern er fängt aktiv an seiner Rettung zu arbeiten. Und mich hat das an Philipper 2, Vers 12 erinnert. Dazu werden wir nämlich auch aufgefordert. Also ihr dürft gerne mit aufschlagen, damit er merkt, dass ich keinen Blödsinn erzähle oder vorlese. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil oder andere, die Schlachter übersetzt, eure eigene Rettung mit Furcht und Zittern. Da steht, bewirkt sie. Da steht nicht, lasst sie über euch kommen. Sondern bewirken ist ein aktives Wort. Da sollen wir was wirken. Und Noah war so jemand. Der hat seine Rettung, nämlich seine Arche, der hat daran gearbeitet. Der hat da aktiv dran gearbeitet. Und wenn man das, glaube ich, also ich habe mir das so vorgestellt, er arbeitet da aktiv an seiner Rettung, das haben die anderen gesehen. Und wenn er gefragt wurde, hat er ihnen, denke ich, auch, ist er ihnen Rede und Antwort gestanden. Und er hat ihnen sagen müssen, das ist ein Gericht, was hier kommt. Tut Buße. Vielleicht dürft ihr auch mit. Ich glaube, er hat hier im Prinzip durch sein aktives an der Rettung arbeiten den Menschen gezeigt, auch ihr braucht eigentlich Rettung. Und auch ihr solltet eigentlich daran aktiv arbeiten. Tut Buße. Wenn wir uns mal an Jona erinnern. Jona kommt in die Stadt Ninive und sagt, 40 Tage noch, dann wird die Stadt kaputt sein. Gott macht Gericht. Und Ninive war, glaube ich, jemand, die haben ihre Rettung aktiv vorangetrieben. Sie haben gesagt, wir müssen Buße tun. Wir müssen in Sack und Asche uns begeben und Buße tun. Ich glaube, die Leute hier zur Zeit Noahs, hätten sie Buße getan, hätte Gott vielleicht dieses Gericht auch nochmal abgewendet. Noah hat seine Rettung aktiv vorangetrieben. Und ich denke, es war eine Art, wie er zu den Menschen gepredigt hat, auch ihr müsst Buße tun. In Philipper 2, Vers 12 haben wir ja gelesen, dass wir sie mit Furcht und Zittern bewirken sollen. Und von Noah lesen wir in Hebräer 11, das habe ich ja vorhin schon vorgelesen, da heißt, dass das im Prinzip auch genau Noahs Antrieb war. Vers 7, da steht, dass Noah von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses gebaut hat. Von Furcht bewegt. Das war sein Antrieb. Er wusste, Gott hat zu mir gesprochen. Kein geringer als Gott höchstpersönlich, der die Erde geschaffen hat. Und es hat ihn zur Furcht bewegt, zur Gottesfurcht. Das war keine Furcht, die ihn gelähmt hat, sondern die ihn hat aktiv arbeiten lassen. Er hat, glaube ich, die Arche nicht so, tun wir mal heute ein bisschen bauen und morgen vielleicht nicht. Und wir haben ja vielleicht noch 100 Jahre Zeit. Sondern er hat, glaube ich, sehr zielstrebig, gewissenhaft und zuverlässig an dieser Arche gebaut. Weil er Furcht hatte, weil er Gottesfurcht hatte, weil er wusste, wenn Gott das gesagt hat, wird das kommen. Ich muss mich schicken. Ich kann nicht hier jetzt irgendwie rumdandeln und mal so, halt, so lässig die Arche bauen, sondern ich muss sie gescheit bauen. Ich muss mich genau an den Bauplan Gottes halten. So wie er gesagt hat, muss ich sie bauen. Der Markus Blitz, der bald kommt, der hat das, glaube ich, mal eine schöne Simulation gezeigt. Dass genau die Maße der Arche, die waren so, dass sie einen guten Sturm durchhalten konnten. Wäre sie länger gewesen, wäre das Boot im Prinzip nicht stabil genug gewesen, wäre es auseinandergebrochen. Wäre es kürzer gewesen, wäre es zu leicht geschaukelt. Die Maße, die Gott ihm gegeben hat, dem Noah, die waren perfekt für die Reise, die es auf dem Meer vor sich hatte. Und Noah hat sich penibelst an diesen Plan gehalten. Er wusste, ich habe Verantwortung vor Gott. Gott ist Autorität und ich muss mich daran halten. Ich habe mir selber die Frage gestellt, wie mache ich meine Arbeit? Mache ich sie auch aus Gottes Furcht gut? Noah hatte hier eine Aufgabe, hatte eine Arbeit, eine Arche zu bauen und er hat sie aus Furcht bewegt gebaut. Wie mache ich meine Arbeit? Ich hatte vor 1,5 Jahren ein Mitarbeitergespräch und ich war nicht so ganz einig mit meinem Chef und ich habe gesagt, also wenn es mir da nicht ein bisschen entgegenkommst, dann werde ich meine Konsequenzen daraus ziehen. Also es ging vor allem um unbezahlte Überstunden. Da hat er gesagt, was willst du denn jetzt machen? Willst du jetzt schlecht arbeiten? Da habe ich gesagt, na, das werde ich nicht tun. Das werde ich gewiss nicht tun, weil ich habe eine Verantwortung vor Gott, vor dir und vor deinem Chef, der mich eingestellt hat. Ich bin Gott so dankbar, dass er mir den Mut gegeben hat, ihm zu sagen, ich habe eine Verantwortung vor Gott. Ich kann nicht lässig arbeiten, weil ich arbeite eigentlich als meinem Herrn, als meinem Gott, als dem Herrn Jesus. Ich kann meine Arbeit, die muss ich gut machen. Und ich glaube, wenn die Leute merken, wir machen unsere Arbeit und egal was es sei, wir machen sie gut, weil wir einen Gott haben, vor dem wir Verantwortung haben, weil wir Furcht vor unserem eigenen Herrn, also vor Gott haben, dann ist es eine Predigt, wo sie merken, wow, da steht einer drüber und es gibt offensichtlich einen Gott, vor dem mein Mitarbeiter Rechenschaft ablegen muss. Und ich glaube, das ist eine Predigt der Gerechtigkeit. Also auch so können wir heute Prediger der Gerechtigkeit werden. Wenn wir einfach unsere Arbeit und Verantwortung vor unserem Gott gut machen und nicht nur, damit wir irgendeine Prämie am Ende des Jahres bekommen. Kommen wir zum fünften Punkt. Noah war jemand, der ganz klar zwischen richtig und falsch getrennt. Das kennt man heute nicht mehr so oft. Gell? Das ist nicht so beliebt, zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das ist so alles irgendwie richtig. Aber Noah baut hier eine Arche. Und die hat eins gezeigt. Es wird Gericht kommen. Und es ist ganz einfach. Wer drin ist, wird gerettet. Wer draußen ist, ist nicht gerettet. Punkt. Ist ganz einfach. Da gibt es keinen, du kannst dich draußen auf dem Trittbrett mitfahren. Da gibt es keine Grauzonen. Noah war jemand, der hat mit seiner Arche und mit dem, dass er die Arche gebaut hat, gezeigt, es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt ein Richtig und es gibt ein Falsch. Es gibt ein Gerettet und es gibt ein Verloren. Und es gibt kein Wischiwaschi. Die Arche, die er da vermutlich so um die 100 Jahre lang gebaut hat, das war eine Gegenstandslektion für die ganze Weltbevölkerung. Und ich glaube, das hat sich gut rumgesprochen, dass da so einen Irren gibt, der da so eine Arche baut. Und alle wussten, denn sie werden sicher gefragt haben, warum machst du das? Sie wussten, der ist der Meinung, da kommt da Gericht und wer drin ist, wird überleben. Und wer nicht da drin ist, der wird halt da saufen, wird sterben. Und damit hat die Arche eine ganz klare Trennung dargestellt zwischen ihm und seiner Familie und den anderen. Und es war eine ziemlich klare Predigt. Er hat gesagt, wer reinkommt, ist dabei, wird gerettet. Und ihr seid böse und ihr werdet nicht gerettet. Interessant fand ich, wir hatten ja vorhin gesagt, er redet nicht viel. Wir lesen ja nichts davon, dass er groß irgendwo steht und nur redet. Aber er hat trotzdem gepredigt, das ist richtig und das ist falsch. Und das finde ich eigentlich so klasse. Er war nicht nur einer, der geredet hat, sondern er hat es wirklich getan. Er hat wirklich das umgesetzt, was Gott will. Ich habe mir so für mich die Frage gestellt, wie bin ich eigentlich so? Bin ich so ein Wischiwaschi-Mensch? Wenn ich meine Kinder erziehe, zeige ich ihnen klar, was ist richtig und was ist falsch? Ich glaube, das ist eines der Voraussetzungen, die es braucht, damit Menschen merken, sie brauchen einen Retter. Wenn wir ihnen immer nur sagen, es ist irgendwie alles so wischiwaschi, dann werden sie nicht merken, dass sie verloren sind. Verloren heißt, ist keine Grauzone. Wie gehe ich damit um? Drehe ich die Aussagen von meinen Kindern irgendwie immer so zurecht, dass es schon passt, auch wenn sie eigentlich was Falsches gesagt haben? Das ist so eine kleine Beispielsituation. Der Hansi kommt, steht irgendwie so da rum, ist am Zappeln und du siehst genau, er muss aufs Klo. Fragst ihn, musst du aufs Klo? Nee, weil irgendwas gerade spannender. Also eigentlich hat er mich gerade umgelogen. Wie gehe ich denn damit um? Sag ich, passt schon, wenn du mich anlügst? Ja, ich weiß doch, du musst eigentlich aufs Klo. Also wenn ich einfach nur sage, so, ja, komm, ich gehe doch trotzdem aufs Klo, dann dann vermittle ich ihm doch eigentlich so ein bisschen, ist schon in Ordnung, wenn du mir nicht direkt die Wahrheit sagst. Wie gehe ich damit um? Ich weiß, das ist eine Kleinigkeit. Vielleicht bin ich auch extrem, mag sein. Aber eigentlich erziehe ich ihm doch an, es wurscht, wenn du nicht ganz die Wahrheit sagst. Selbst bei so kleinen Dingen. Und es geht ja weiter irgendwann. Die Kollegen reden und sagen, Mai, ja Gott, Buddha, Allah, ist doch alles wurscht, irgendwie führen doch alle Wege zu Gott. Oder? Und du sitzt da und sagst, da wäre ich wischiwaschi. Da muss ich eigentlich sagen, na, sehe ich anders. Da muss ich ganz klar sagen, sehe ich anders. Oder wenn es um Sandeln in der Arbeit geht, ist das in Ordnung? Also 5 Minuten am Tag Sandeln ist schon in Ordnung. Wirklich? Man darf auch mal in der Arbeit die Beziehung zu den Kollegen pflegen, aber Sandeln ist für mich, geht ein bisschen weiter. Das heißt, ich trödel, keine Ahnung, bis ich zur Stempeluhr gehe. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Eigentlich scheiße ich da meinen Chef. Wie bin ich da? Bin ich da wischiwaschi? Oder bin ich da zuverlässig und klar? So wie Gott auch. Ja, ja und nein, nein ist. Noah war jemand, der hat mit seiner Arche gezeigt, hier wirst du gerettet und wer draußen ist, wird nicht gerettet. Grauzonen gibt es bei ihm nicht. Punkt 6. Noah hat ja die Arche gebaut. Ein Riesenprojekt, 100 Jahre, aber er baut nicht alleine, glaube ich. Ich glaube, Noah hat seine Familie, die hat er mitgenommen. Ich glaube, dass die mitgebaut hat. Er hatte 3 Söhne, er hatte 3 Schwiegertöchter und er hatte eine Frau. Alle 8 werden gerettet mit ihm. Warum? Ich glaube, weil sie alle auch Gott vertraut haben und weil sie mitgebaut haben. Weil sie wussten, Gott ist wirklich Gott und das, was er sagt, kommt. Und Noah war scheinbar nicht einer, der gesagt hat, ich baue alleine und meine Family muss daheim sitzen. Darf sich freuen, wenn ich abends müde vielleicht mal wieder heimkomme, sondern er hat sie mitgenommen. In den Dienst, in die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, hat er sie mitgenommen. So lange, bis die Flut kam. Dann sind alle mitgerettet worden. Und dadurch, dass wir sehen, seine Frau und seine Kinder und seine Schwiegertöchter werden alle mitgerettet, sehen wir auch daran, dass die offensichtlich zu 100% hinter ihm standen. Wisst ihr, das war damals eigentlich eine boshafte Welt. Da war Gewalttat und da war Entzweiung. Und was lebt Noah hier vor? Er lebt Zusammenhalt vor. Diese Familie war wahrscheinlich eine der ganz wenigen Familien, die nicht entzweit waren, wo es keinen Streit gab, der Familien entzweit hat. Sondern die haben zusammengehalten, so gut zusammengehalten, dass die hinterher, wie lange waren sie auf der Arche? Ich weiß nicht, ein paar hundert Tage waren es, glaube ich. Ein paar hundert Tage auf einer kleinen Arche zusammen gelebt haben, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Da war wirklich der Familienzusammenhalt da. Das war ein richtiger Kontrast zu dem, was, glaube ich, sonst in dieser Welt war, über die Gott urteilt und sagt, da ist nur noch Boshaftigkeit und nur noch Gewalttat. Das war so richtig konträr zu dem Rest der Welt. Da hat er wirklich ein tolles Vorbild für die Welt gelebt und ich glaube, eine sehr anschauliche und gut erkennbare Predigt gehalten, wie Gott sich eigentlich Familie vorstellt. Gott stellt sich Familie vor, dass die Eltern mit den Kindern zusammenleben, dass da Chorstreit ist, dass da keine Entzweiung ist, sondern dass eine Familie zusammenhält, dass da Friede in Familie ist. So stellt Gott sich das vor und das haben sie vorgelebt. Und das war eine super Predigt für die Welt, die das in ihren Familien vermutlich nicht gekannt hat. Und Noahs Frau und Familie, die stehen 100% hinter ihm. Die sagen nicht irgendwann mal, du lieber Noah, wird langsam ein bisschen lang, ein bisschen viel Kraft, ein bisschen viel Geld, was da reinfließt. Sondern sie helfen mit bis zum Ende und werden alle mitgerettet. Schön, dass Noah seine Familie mit in die Aufgabe reingenommen hat und seine Familie auch mit dran gearbeitet hat. Das sind 2 Seiten notwendig. Und das war eine, ich glaube, eine sehr klare, gut erkennbare Predigt, die er hier gehalten hat, wie Gott sich eigentlich Familie vorstellt. Und dazu möchte ich zum letzten Punkt kommen. Ich habe ihn gerade schon kurz angeschnitten. Habt ihr euch mal gefragt, wo er das ganze Material hergekriegt hat? Ich meine, der musste eine riesen Arche bauen. Dafür braucht es Holz, dafür braucht es Pech. Dafür braucht es Leute, die vielleicht auch mithelfen. Leute mussten bezahlt werden, Arbeiter. Denn was ist Gottes Wille? Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Lesen wir in Gottes Wort. Das war Gottes Wille. Und wenn Noah jemand war, der Gottes Willen gepredigt hat, dann würde er seine Arbeiter vermutlich auch bezahlt haben. Und die nicht versklavt haben für einen Hungerlohn. Und das alles kostet Geld. Die Bäume, die man braucht, die kosten Geld. Das Pech, das man braucht, die kosten Geld. Wo hat er das Geld hergenommen? Ich glaube, Noah war keiner, der einen Spendenaufruf unter der bösen Welt gemacht hat. Also das passt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott sagt, bau eine Arche und bettel bei den Bösen, die ich bestrafen will. Ich glaube, Noah hat sein eigenes Geld genommen und seine eigene Kraft und Zeit investiert, um diese Arche zu bauen. Das wird viel Geld gekostet haben. Aber ihm war es wichtig, Gottes Willen auszuführen. Und was uns wichtig ist, da investieren wir Geld rein. Schaut in euer eigenes Leben, schaut in mein Leben. Was uns wichtig ist, da investieren wir Geld rein. Noah war es wichtig, Gottes Willen auszuführen. Und damit er den bestmöglichst ausführt, weil er von Furcht bewegt war, hat er, denke ich, einen Großteil seines Geldes da rein investiert, damit er das Holz herkriegt, damit auch seine Rettung zeitnah fertig ist, nicht, dass er zu spät ist. Ich glaube, er wusste nicht unbedingt von Anfang an, wann, wie viel Zeit er hat. Er wusste, ich muss bauen. Aber wann kommt die Flut? Das wusste er vielleicht nicht. Zumindest lesen wir nicht, dass Gott ihm das explizit sagt am Anfang. 7 Tage vorher erfährt er dann, gleich kommt die Flut. Und da war er fertig. Und ich denke, wenn wir Zeit, Geld, Kraft in Gottes Reich investieren, dann ist auch das eine Predigt, die unsere Mitmenschen sehen. Bei uns ist jeden Freitag sind die Teenies bei uns daheim, da gibt es Essen. Und Judith hat eine Freundin, auch aus Marquardt-Store. Die fragt schon mal öfters, ach, sollen wir uns nicht freitags nachmittags treffen? Meine Frau muss meistens sagen, na geht nicht, ich muss noch kochen. Heute Abend haben wir wieder 10 Mann zu Besuch, wir müssen kochen. Wir würden gerne Hansi eigentlich in so eine Turngruppe schicken. Dummerweise ist das freitags nachmittags, das haut einfach nicht hin. Die sehen, wir haben nicht die Zeit sie sehen eigentlich, uns ist der Teenie-Kreis wichtiger als jetzt irgendwie eine Turngruppe für die Kinder. Und da investieren wir unsere Zeit und unsere Priorität rein. Und sie merken das. Und ich glaube, sie wissen auch, oder sie merken das automatisch, das ist, weil wir den Herrn Jesus lieb haben. Weil wir wissen, was wirklich für die Ewigkeit das Wichtigste ist. Und ich freue mich, unsere Kinder lieben es, wenn Teenie-Kreis ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die einen Verlust dadurch haben, sondern sie lernen dadurch auch, ja, den Herrn Jesus lieb zu haben, und sie merken, wie wichtig der Herr Jesus für unser Leben ist. Und das ist ja eigentlich das, was ich ihnen vermitteln will. Ich will ihnen vermitteln, nicht der Sport ist das Wichtigste in meinem Leben, sondern der Dienst für den Herrn Jesus und der Jesus selbst. Noah war jemand, der hat seine Lebenszeit, sein Geld und seine Kraft mit seiner Familie in Gottes Reich investiert, in seine Aufgabe, die er hatte. Und das haben die Leute gemerkt. Und es war eine Predigt der Gerechtigkeit. Damit bin ich mit den Punkten, die mir so wichtig geworden sind, fertig. Wenn ihr noch mehr findet, freue ich mich, wenn wir da in Austausch kommen. Ich finde die Geschichte von Noah einfach total spannend. Aber zum Abschluss möchte ich noch eine Frage stellen. War die Predigt, die er 100 Jahre lang oder vielleicht sogar länger, vielleicht auch noch vor dem Auftrag und nach dem Auftrag gepredigt hat, war die erfolgreich? Wie viele Leute haben sich bekehrt? Haben wir eine Erweckung gehabt? Keiner hat sich bekehrt. Zumindest nicht in der Zeit während des Auftrags, dass er die Arche bauen soll. Man könnte vielleicht sagen, 7 Leute hat er erreicht. Das ist nämlich seine Frau, seine Kinder und die Schwiegertöchter. Die wurden mitgerettet. Und ich denke, es steht ja hier, er war ein Prediger der Gerechtigkeit, Punkt. Nicht während der Zeit, wo er die Arche gebaut hat, sondern Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Das bezieht sich auf sein ganzes Leben. Deswegen könnte ich meinen, vielleicht hat er seinen Kindern diese Liebe zum Herrn Jesus vermittelt hat oder zu Gott und dieses Vertrauen in ihn. Das war vielleicht der einzige Erfolg, den er gehabt hat. Aber ansonsten, von der boshaften Welt hat er keinen bekehrt oder ihn dazu gebracht, mehr über Gott nachzudenken. Wir lesen nichts davon. Und ich glaube, es war auch so, denn es wurde keiner mehr gerettet. Jona, dem nicht gepasst hat, was Gott für einen Auftrag für ihn hatte, der abgehauen ist, der geht nach Ninive, eine Stadt, wo man 3,5 Tage braucht, um durchzulaufen. Also die hatte schon ein paar Kilometer im Durchmesser. Diese Stadt, da geht er rein, tut so halbscharig sagen, übrigens in 40 Tagen seid ihr kaputt und die ganze Stadt bekehrt sich. Eine Wahnsinnserweckung. Nur über 100 Jahre am Predigen, ein vorbildliches Leben gelebt. Das heißt, er war ein vollkommener Mann. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In allem, was er getan hat, ein vollkommener Mann, der wirklich eine tolle Predigt der Gerechtigkeit gehalten hat und vorgelebt hat und keiner bekehrt sich. Aber daran sehen wir auch, es ist nicht wichtig, welchen Erfolg unser Leben hat, unsere Predigt hat. Unsere Aufgabe ist es, unseren Dienst zu tun, unsere Aufgabe zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. Es ist nicht an uns zu sagen, wir müssen Erfolg haben, sondern wir müssen predigen. Unsere Aufgabe ist das Predigen. Und der Rest, was dabei rauskommt, ist Gottes Gnade und Gottes Verantwortung, aber nicht unsere. Deswegen möchte ich euch auch so ein bisschen mit der Predigt den Druck nehmen. Wir müssen Marktschreier sein, wir müssen Erfolge vorzeigen können. Das müssen wir nicht. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, Prediger der Gerechtigkeit, glaube ich, zu sein. Was dabei rauskommt, ist Gottes Verantwortung. Aber unsere Verantwortung ist es, mit Furcht und Zittern oder von Furcht bewegt, Gottes Willen für die Menschen zu predigen und die Menschen überhaupt zu sagen, beziehungsweise vorzuleben. In diesem Sinne, ja, möchte ich die Predigt beschließen.